Welche Modalitäten werden beim Verdacht eines Prostatakarzinoms bildgebend verwendet? Das sind die Ultraschallmöglichkeiten des Grayscale-Ultraschalls, so wie wir ihn alle kennen. Die nächste Stufe der Color- oder Power-Doppler, die kontrastmittelunterstützten Ultraschalluntersuchungen, der Histoscan und die Elastographie, was jetzt nicht neue Ultraschallmethoden sind, sondern Softwareformen. In weiterer Folge die Magnetresonanztomographie, für mich persönlich ein ganz großer Hit in der Prostatakarzinomdiagnostik. Das CT und die Positronenemissionstomographie werden in der Primärdiagnostik des Prostatakarzinoms eigentlich nicht verwendet. Es gibt wie in allen Fachbereichen Richtlinien, Guidelines. Wir halten uns da ein bisschen an die Kollegen aus Deutschland, der DGU, die jetzt rezente Richtlinien in der Diagnostik und Behandlung des Prostatakarzinoms erstellt haben. Und wir sehen hier die Möglichkeiten der ZEUS, das ist die sogenannte kontrastmittelunterstützte Ultraschalldiagnostik, die Elastographie und das Histoscanning wird jedoch nicht in der Primärdiagnostik empfohlen. In weiterer Folge auch das MRT wird nicht in der Primärdiagnostik leider, sondern erst dann empfohlen, wenn bereits eine Biopsie stattgefunden hat und wenn dementsprechende Qualitätsstandards vorliegen. Gut, einen Schritt zurück. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, wie McNeil die Prostata aufgebaut hat in die periphere Zone, zentrale Zone, Transitionalzone und dem anterior fibromuskulären Stroma. Das Ganze jetzt in einem Schnittbild vom Apex zur Basis hin, die verschiedenen zonalen Anteile der Prostata. Wir als Urologen machen es ein bisschen einfacher. Wir nehmen die Transitionalzone und die periphere Zone, wobei die Transitionalzone die periuretrale und auch die zentrale Zone beinhaltet. Was sagt uns die Pathoanatomie? Das Adenokarzinom der Prostata kommt zu 70% in der peripheren Zone vor. In 20% in der Transitionalzone, in 10% in der zentralen Zone. Das sind Arbeiten, die immer wieder, das ist eine Arbeit, die immer wieder zitiert wird, das ist aus dem Jahre 2003, aus dem Journal of Pathology. Unsere persönlichen Erfahrungen korrelieren nicht mit diesen Daten, das heißt, wir kommen in den transitionalen bzw. den zentralen Bereich auf eine Malignomdiagnostik von etwas 5-7%. Doch die benigne Prostatahyperplasie, das ist meist eine Vergrößerung der Transitionalzone, die sich mit zunehmendem Alter ergibt und eine sogenannte chirurgische Pseudokapsel, die aber keinerlei Relevanz hat, entwickelt. Fangen wir mit den einzelnen Untersuchungsmodalitäten an und da ist das Einfachste der Grayscale-Ultraschall. Wozu verwende ich den Grayscale-Ultraschall? Erstens einmal zu einer Volumetrie. Ich kann mit dem Grayscale-Ultraschall gezielt die Prostata biopsieren. Ich habe verhältnismäßig moderate Genauigkeit und Vorhersagewerte, wird aber von den Leitlinien als ergänzende Bilddiagnostik empfohlen. Etwas weiterentwickelt ist dann der Farb- oder Power-Doppler-Ultraschall. Wir wissen von der Genese der Tumoren, dass maligne Strukturen eine erhöhte Angiogenese haben. Das heißt, je aggressiver der Tumor, desto höher der Flow. Und das kann man sich anhand dieses Doppler-Ultraschalles, dieses Farb-Doppler-Ultraschalles zunutze machen. Aber auch hier sieht man die Ergebnisse der Sensitivität und der Spezifität sowie den positiven, den negativen Vorhersagewert sind an und für sich nicht sehr aussagekräftig, weshalb er in der Primärdiagnostik ein Nebenprodukt des Ganzen darstellt. So, jetzt kommen wir schon zu den interessanteren Themen, und zwar der kontrastmittelunterstützte Ultraschall. Es handelt sich dabei nicht um ein Kontrastmittel, wie wir das von der Radiologie her kennen, vom CT, von einer Pylographie. Es sind gasgefüllte Bläschen mit einer Albuminhülle in der Größe von 3 Mikrometern, die ein größeres Reflexmuster haben als Blutzellen. Und man kann, und dafür ist dann der Farb- und Power-Doppler recht interessant, diese Reflexe boosten. Und da sieht man bei den Sensitivitäten und bei den Vorhersagewerten schon deutlich bessere Ergebnisse. Leider auch von der Empfehlung her nicht zur Primärdiagnostik zugelassen. Und wenn man sich hier dieses Bild ansieht, wir haben hier ein Kontrastmittelbild und daneben das Grayscale-Bild, sieht man beim Grayscale-Bild so eine Zone, die ein bisschen auffällt, die kann man dann auch darstellen im Kontrastmittel Ultraschall, das ist die Transitionalzone. Da haben wir bei unseren Versuchen eigentlich so gut wie nie ein Karzinom gefunden, deshalb halten wir uns an die periphere Zone und sind da mit der Diagnostik eigentlich sehr, sehr erfolgreich. Kann ich nur das anhand dieses Films darstellen? Und ich glaube, das Bild spricht für sich selbst, wo hier der Karzinomherd gefunden wird. Ich glaube, es ist sehr eindrucksvoll, wenn man sich hier diesen Teil des rechten peripheren Prostatalappens ansieht. Man könnte sich beim Grayscale da was denken, aber noch einmal zum Vorführen, es ist eindeutig, wie hier der Tumor Kontrastmittel aufnimmt. Und das ist natürlich jetzt schon ein Schritt in die Diagnostik, wo man dann ganz gezielt, punktgenau den Tumor in der Biopsie treffen kann. Der Histoscan ist, wie gesagt, eine Weiterentwicklung, eine Software, ein computerunterstütztes Analyseverfahren, das uns Differenzierung, Charakterisierung, Visualisierung von suspekten Prostatagewebe darstellt, Tumorvolumina angeblich bis 0,5 Milliliter darstellen lässt. Das größte Problem ist entzündliches Gewebe. Die Sensitivität und Spezifität sind passabel aus eigenen Erfahrungen an unserer Abteilung. Wir haben es durchprobiert und muss sagen, in den Fällen, wo wir Karzinome gefunden haben, das ist jetzt nicht ein Bild von unserer Abteilung, trafen wir auch Karzinomzellen. Das Problem war nur, dass wir auch Karzinomzellen fanden, wo überhaupt im Rahmen des Histoscans irgendeine Ableitung gegeben war. Das heißt, wir waren nicht sehr davon überzeugt und sind auch in weiterer Folge jetzt nicht bei diesem Untersuchungsverfahren mit an Bord. Die Real-Time-Elastographie, könnte man sagen, das ist jetzt neben der kontrastmittelunterstützten Ultraschalluntersuchung der große Renner in der Prostatakarzinom-Diagnose und es hängt, diese Untersuchung hängt damit zusammen, dass Härtegrade im Gewebe gemessen werden. Jeder, der einmal eine Prostata oder ein Prostatakarzinom getastet hat, transrektal, weiß, dass der Prostatakarzinomknoten deutlich härter ist als das normal umgebende Gewebe. Und das macht man sich bei dieser Elastographie zunutze. Das heißt, es wird anhand der Gewebshärte eine farbkodierte Karte erstellt und kann suspekte Areale herausfinden. In diesem Bild wäre es dieser Herd. Ist natürlich schwer, weil Sie sagen, je dunkelblauer dieses Bild wird, da gibt es verschiedenste Farbmuster, die zeige ich Ihnen noch, desto größer ist der Verdacht, dass es sich hierbei um ein Karzinom handelt. Dann sagen Sie, meine Herren, da oben ist alles blau, das ist wiederum diese Transitionalzone. Das sind Einstellungen, oder negative Einflüsse, die sich leider noch nicht weglöschen lassen, aber hat jetzt mit der Karzinomdiagnose an und für sich nichts zu tun. Was man weiß, ist, je größer die Prostata ist, desto schlechter ist die Sensitivität. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen, allein weil ich ja mit der Ultraschallsonde einen Druck ausüben muss. Man hat eine bessere Detektion bei höherem Gleason-Score. Das ist an und für sich bei allen bildgebenden Verfahren so. Je aggressiver der Tumor, je fortgeschrittener der Tumor ist, desto leichter finde ich ihn. Und man hat höhere Detektionsraten als die systematische Biopsie, hat Detektionsraten zwischen 24% und 40%, das ist die Gruppe von Ballwein-Eigner um Herrn Professor Frausch aus Innsbruck, die das publiziert haben. Und man sieht auch hier die Sensitivität und die Spezifität hat da schon sehr interessante Daten. Aber auch sie sind auch hier wieder nicht zur Primärdiagnostik empfohlen. Jetzt heißt es, das sind alles ganz neue Sachen. Wenn Sie sich dieses Bild ansehen, ich hätte im ersten Moment mal, das ist irgendein alter Anatomieschnitt eines Hirns, nein, ist es nicht, das ist die Elastographie einer Prostata vom Jahr 1995, das heißt, mit diesem Thema beschäftigt man sich auch schon seit 20 Jahren und es hat sich Gott sei Dank etwas getan, wenn man sich die heutigen Elastographiebilder dazu ansieht, ist da ein deutlicher Fortschritt Gott sei Dank erkennbar. Dieses Bild habe ich jetzt diese Tage bekommen von unserem Kollegen Professor Frausch aus Innsbruck, das meines Erachtens der Radiologe ist mit der größten Erfahrung mit der Elastographie, zumindest in Mitteleuropa. Und der macht so circa 150 Elastographien der Prostata pro Monat. Und was man hier sieht, ist auf der linken Seite der Grayscale, also die Grayscale-Darstellung der Prostata, auf der rechten Seite ist das eine Elastographie. Der schaut jetzt ein bisschen anders aus mit den Farben. Das ist der sogenannte Strain-Modus. Das heißt, ich kann eigentlich jede Farbe, die ich haben will, einstellen. Grundsätzlich geht es aber darum, um diesen Herd, der hier recht gut darstellbar ist, den ich im Grayscale überhaupt nicht finde. Und wenn man sich das anschaut, das Korrelat, es wurde biopsiert, es wurde eine radikale Prostatektomie durchgeführt und man sieht, dass man da ziemlich genau ein SK7-Karzinom gefunden hat. Dann darf ich weitergehen zur Magnetresonanztomographie. Schon anfangs erwähnt, dass ich eigentlich ein sehr großer Fan bin von der Magnetresonanztomographie. In der bildgebenden Diagnostik des Karzinoms, ich muss dazu sagen, dass wir in unserem Haus das Glück haben, zwei Radiologen zu haben, die sich sehr mit der MR-Diagnostik des Prostatakarzinoms beschäftigen. Und ich glaube, das ist einmal primär die Basis, dass man einfach diesbezüglich große Schritte nach vorne machen kann. Ich kann halt nicht ein MR von kleinen Becken machen und dort alle Strukturen dementsprechend beurteilen. Wir bekommen leider immer wieder Befunde in die Ambulanz von einem Becken-MR, wo darauf steht, dass in der T2-Wichtung verschiedenste Areale hochsuspekt sind. Das ist leider zu wenig, das werde ich Ihnen jetzt dann zeigen. Und wichtig ist, dass man ganz einfach diese Multimodalität, die mir das MR bietet, auch einsetzt. Also wir haben die klassischen T1 und T2 gewichteten Bilder beim MR, wir haben die kontrastmittelunterstützte Magnetresonanztomographie, das Diffusions-MR und die Magnetresonanzspektroskopie. Und wie anfangs erwähnt, ist auch das laut Leitlinien erst nach negativer Biopsie dann einsetzbar, wenn eben die bestimmte Qualitätsstandards entsprechen. Diese Qualitätsstandards sind entweder ein 1,5 oder 3 Tesla-Gerät, eine Körper- oder Endorektalspule, wobei man bei der Endorektalspule weiß, dass das Signal-Rausch-Verhältnis beim 1,5er Tesla-Gerät etwas besser ist. Beim 3T-Gerät ist der Unterschied kaum bemerkbar. Es sollten mindestens 3 mm schichtigen sein, es sollten zwei Ebenen so Fast-Spin-Echo-Sequenzen gefahren werden. Dann kann man Prostata-MR dem Patienten anbieten. Wie sieht die Genauigkeit aus der einzelnen Modalitäten? Wir haben hier die T2-Gewichtung mit einer Genauigkeit von 70%, die diffusionsgewichteten Bilder mit 86%, die kontrastmittelunterstützten Bilder von 85% und die Spektroskopie mit 81%. Das T1-gewichtete Bild wird in der Karzinomdiagnostik oder in der Diagnostik von Gewebsveränderungen nicht verwendet. Zum Erkennen, wir haben die T1-Bilder, wo es zu keiner Gewebsdifferenzierung kommt. Man sieht hier unten im Prinzip einen dunklen Fleck, sonst nichts. Flüssigkeiten sind dunkel im T1, im Gegensatz zu T2, da sind Flüssigkeiten hell und Tumoren werden dunkel dargestellt. Und zwar aus dem Grund, weil Tumoren eine höhere Zelldichte haben und destruierte Zellmembranen. Das T2-Bild kann mir also eine zonale Anatomie der Prostata darstellen. Man kann pathologische Signale erkennen, die so als Low Signal Abnormality darstellbar sind. In der peripheren Zone hat man höhere Signale und wir haben sehr gute Qualitätsergebnisse. Das zweite wäre die MR-Spektroskopie. Sie sehen mit einer Sensitivität von 100%, einer Spezifität von 44%, einen positiven Vorhersagewert von 55% und negativ von 100%. Eine wunderbare Untersuchung, ist eine Aufzeichnung von Protonenspektren, die Signalintensitätsverhältnisse in den Zellen von Cholin und Kreatin zu Citrat ausrechnet und mir je nachdem, was da bei diesem Ergebnis herauskommt, sagt, hier ist ein suspekter Herd oder nicht. Und das sieht man hier, wenn das Citrat deutlich ansteigt, hat man im Gegensatz im Verhältnis zu Cholin und Kreatin, wird das der Radiologe als Suspekt geltend machen. Weiters sollte man Vorstufen des Prostatakarzinoms, diese sogenannten High-Grade-PIN-Karzinome, finden. Wir haben das noch nie gefunden und kommen jetzt, weil es gibt leider bei jeder Untersuchung eine Limitierung, auch zur Spektroskopie. Es sind irrsinnig lange Untersuchungsdauern und in weiterer Folge ungefähr die gleiche Zeit des Auswertens. Ferromagnetische Materialien und die Platzangst darf man beim MR nicht vergessen, aber das ist dann egal vom Untersuchungsmodus her. Man findet keine multifokalen kleinen Tumoren und das Problem ist, dass gerade bei der Spektroskopie falsch positive Befunde nach Einblutungen bei stattgehabter Prostatabiopsie gefunden werden. Das Problem ist, dass wir diese Diagnostik erst zumindest nach einer Biopsie einsetzen können. Das heißt, wir sind an und für sich von der MR-Spektroskopie weggekommen, haben uns aber dafür der diffusionsgewichteten Magnetresonanz gewidmet. Und diese Bildgebung hat den Vorteil, dass es eine rasche Beurteilbarkeit hat, ohne aufwendige Nachbearbeitung. Es wird der sogenannte ADC, der Apparent Diffusion Coefficient, gemessen. Das heißt, die Wasserdiffusion ist bei normalem Gewebe und Karzinomgewebe einfach unterschiedlich. Das normale Gewebe hat durch normales Gewebe diffundiert Wasser ganz einfach leichter als durch Karzinomgewebe, weil in Karzinomen die Zellzahl viel höher ist. Und wir haben auch hier sehr gute Ergebniszahlen. Wenn Sie sich dieses Bild ansehen, es ist dieses Gesamtbild der Prostata zwar sehr unscharf und da muss man wirklich eingesehen sein, aber man sieht hier die periphere Zone, die mir hell erscheint und hat einen dunklen Fleck, der auch in diesem Fall als Karzinomsuspekt gilt. Dann noch einmal von den Diffusionsgradienten. Man hat bei den normalen Zellen eine uneingeschränkte Diffusion und bei den Karzinomzellen aufgrund der verschiedenen Größen der Anzahl eine eingeschränkte Diffusion. Und das macht man sich eben bei dieser Messung zunutze. Hier nur ein Bild. Die Bilder sehen in Wirklichkeit wirklich nicht viel besser aus und deswegen sind wir froh, dass wir unsere Radiologen haben. Und interessant ist ganz rechts das Bild, wo man in zwei Sequenzen die den Diffusionskoeffizienten entsprechen und auch noch einem weiteren Rechenwert einen klaren Karzinomherd darstellen lassen. Die anderen im Prinzip sind jetzt nur als Anschauungszweck vorhanden, aber hier sieht man, dass man mit dieser Modalität sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Die dritte und auch von uns verwendete Modalität ist die kontrastmittelunterstützte Magnetresonanztomographie. Ist eine dynamische Untersuchung, es wird gewichtsadaptiert intravenöses Kontrastmittel appliziert. Man kann das mehrmals wiederholen und die Information in diesen Bildern bekommen wir durch eine früharterielle Kontrastmittelaufnahme und dem sogenannten Early Washout. Hier sieht so eine Kombination der verschiedenen Untersuchungssequenzen und die Messung des Kontrastmittels dar. Ich zeige Ihnen das dann noch an einem anderen Bild. Ja. Uns geht es öfters auch so, ich weiß nicht, ob Sie jetzt dieses Kreuz sehen. Dieses Kreuz markiert ein suspektes Areal. Ich habe es eh eingekreuzt. So. Das sind suspekte Areale, die auffallen. Es wird dann Kontrastmittel gegeben. Und noch einmal zum Anschauen, das ist jetzt ein Bild im Normalgewebe. Und wenn Sie sich hier diesen roten Fleck bitte ansehen und einprägen, das ist von uns aus gesehen ein karzinomsuspekter Herd. Und unmittelbar daneben haben wir das Messkreuz reingegeben. Und dazu sieht man in diesem Diagramm eine schwache Kontrastmittelaufnahme. Kann man zurückgehen, bitte? Eine schwache Kontrastmittelaufnahme. Und dieses Kontrastmittel bleibt verhältnismäßig lange im Gewebe bestehen. Und jetzt kommt es zu einem Switch, und zwar fahren wir mit diesem Kreuz in dieses rote Areal. Und Sie sehen, was sich hier in der Kontrastmitteldynamik tut. Ich habe eine starke Anfärbung und dieses rasche Washout. Und das ist wiederum ein Zeichen, hier stimmt was nicht, das könnte ein Prostatakarzinom sein. Man kann auch MRT gezielt biopsieren. Man weiß, man hat erhöhte Biopsieraten. Man biopsiert zwischen 2 und 6 Biopsien, hat bei 46% nach einer Erstbiopsie eine Trefferquote und bei 37,5% bei Erstbiopsien eine Trefferrate. Die Dauer der Untersuchung selbst ist ca. 60 bis 90 Minuten und ist deutlich teurer als alle anderen Modalitäten, die Sie bis jetzt gesehen haben. Also wir an unserer Abteilung machen das nicht, weil es einfach adäquate und deutlich einfachere und dadurch auch patientenschonendere und schnellere Untersuchungsmodalitäten gibt. Jetzt haben wir über das MR gesprochen und über den Ultraschall, und es ist natürlich nicht so interessant wie die Themen von unserem Vorstand, aber auch hier kommt es zu einem Höhepunkt. Und zwar die Bildfusion. Wir schieben beides aneinander und haben die Möglichkeit, MR-Bilder analog auf ein Ultraschallgerät zu übertragen und dort dann gezielt diesen Herd zu punktieren. Der Algorithmus schaut ungefähr so aus. Man macht ein MR unabhängig von Modell und Firma. Es werden alle verfügbaren Modalitäten gemacht, also Kontrastmittel, T1, T2, und auch die Diffusion. Es wird ein Datensatz angefertigt, wie auch immer, intern vernetzt, CD oder auf einem Stick. Die Voraussetzung ist das DICOM, das ist im Prinzip eine Software, die mir das Bildmaterial so bearbeitet, dass ich es weiterverwenden kann. Das zweite ist der Ultraschall. Wir machen das in Steinschnittlage, eventuell mit Elastographie oder Kontrastmittelsonographie. Wenn wir diese Ergebnisse haben, wird zuerst befundet, die Daten transferiert, das Ganze akquiriert und dann werden die Bilder fusioniert. Und das sieht dann ungefähr so aus, dass gemeinsam mit dem Radiologen die suspekten Herde gekennzeichnet werden, dann in diesem Algorithmus zum Ultraschall gebracht werden. Und hier sieht man das MR gezeichnete Areal und dazu korrespondierender Ultraschall. Und in diesem Bereich kann man dann Ultraschall gezielt biopsieren. Und das finde ich einen riesigen Schritt nach vor in der Biopsie, in der Biopsie und in der Diagnostik des Prostatakarzinoms. Gibt es eigentlich auch in der Mammadiagnostik, dort ist das auch abgeschaut worden. Wie sind die Studienlagen? Interessant ist die Arbeit von Yerm aus dem British Journal of Urology. Es ist eine hohe Fallzahl mit 800 Patienten. Man findet geringeren Verdacht auf Karzinomfälle. Man findet, also bei Verdacht lässt sich ein Karzinom besser ausschließen. Es lassen sich Karzinome mit einem niedrigen Gleason-Score gut darstellen, und das ist vor allem dann auch in der weiteren Behandlung der Active Surveillance Methode dann von uns aus gesehen sehr wichtig. In unserem Haus, der Algorithmus der Rebiopsie schaut momentan noch so aus, dass wir bei einem negativen Resultat und nach wie vor bestehenden Verdacht auf ein Prostatakarzinom eine Magnetresonanztomographie gemacht wird, in weiterer Folge eine Standardbiopsie plus einer Kontrastmittelbiopsie, und sollte sich hier ein Karzinom herausstellen, wird der Patient eventuell radikal prostatektomiert, und wir vergleichen dann die Großflächenschnitte mit unseren MR-Bildern, um zu sehen, liegen wir richtig oder nicht. Und das sind die Ergebnisse dazu, die wir letztes Jahr publiziert haben. Wir fanden keinen Tumor in der Transitionalzone. Das ist das, was ich am Anfang angesprochen habe mit den 30% der Transitionalzellkarzinome. Wir können es nicht nachvollziehen. Wir fanden primär Tumoren in einer Mediane von 10 mm, Satellitentumor von 2 bis 6 mm. Wir fanden keine Tumoren, die kleiner waren als 5 mm. Und 80% unserer Ergebnisse korrelierten, also die histologischen Ergebnisse korrelierten mit den MR-Ergebnissen. Und die 20%, das waren die Tumoren, die maximal 5 mm hatten. Also da ist noch Handlungsbedarf gegeben. Was ist die Voraussetzung des Ganzen? Ich habe verschiedenste Verfahren, ich sollte sie korrekt anwenden. Er hat uns oft gezeigt, dass er verschiedene Verfahren nicht richtig angewandt hat, und deswegen möchte ich Sie jetzt mit der Take-Home-Message dann entlassen. Was sehen wir in diesem diagnostischen Rating? Wir finden, dass eine Erhöhung der Rate der Biopsiezylinder nicht zweckmäßig ist. Anzustreben ist eine Echtzeit, eine schnelle Untersuchung, die eine direkte Linie einer Problemlösung darstellt. Sie sollte auch für einen Urologen durchführbar sein, und man sollte die Multimodalität anstreben. In weiterer Folge sollten kontrollierbare Befunde erhoben werden, vor allem das AS steht für Active Surveillance. Das sind Patienten, die ein Niedrigrisikokarzinom haben. Bloß wir haben leider immer wieder die Fälle, die Patienten, die in eine Active Surveillance gehen, sind meistens ein Jahr später bei uns und sagen, sie halten erstens einmal diesen Druck nicht aus, dass sie wissen, sie rennen mit einem Karzinom im Körper herum. Und in weiterer Folge, wenn solche Patienten behandelt werden, wo wir Material gewinnen, also sprich eine radikale Prostatektomie, haben wir in vielen Fällen ein Upgrading des Tumors. Das heißt also, um wirklich eine suffiziente Active Surveillance anbieten zu können, brauche ich dementsprechend bildgebende Maßnahmen und Möglichkeiten. Und zukunftsweisend ist die echte Multimodalität, wo man diese ganzen Bildverfahren ineinander bringt und eine gute Kooperation zwischen den Urologen und den Radiologen. Danke sehr.